Wer den Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, lieben will, der muss ihn kennenlernen. Und wer ihm folgen will, der muss ihn kennenlernen. Und um ihn kennenzulernen, muss man seine Sira, seine Biografie studieren. Und wir haben schon erwähnt, aus welchen Büchern wir die Sira studieren. Aus dem Koran, aus den Sunan-Büchern wie Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Musnad Imam Ahmed etc. und viele andere Bücher. Aus den spezifischen Sira-Büchern, wie zum Beispiel Sira ibn Hisham. Aus den Dalail-Büchern, wie zum Beispiel Dalail al-Nubuwa von al-Bayhaqi. Aus den Shama'il-Büchern, wie zum Beispiel im Buch Shama'il von al-Tirmidhi. Und auch aus den Tarajim und Tabakat-Büchern. Ein Thema, das sehr wichtig ist, um den Propheten Friede und Segen mit ihm richtig kennenzulernen, um ihm richtig zu folgen, ist das Thema über die Weisheiten der Auswahl der arabischen Halbinsel für die letzte Botschaft. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den letzten Propheten, Muhammad alayhi salatu wassalam, Friede und Segen mit ihm, ausgerechnet in der arabischen Halbinsel oder auf der arabischen Halbinsel in Mekka und Medina entsandt? Warum hat er ihn nicht in Afrika entsandt? Warum nicht in Europa? Warum nicht am Nordpol? Warum nicht in Nordamerika? Das ist ein Thema, über das sich sehr wenige Muslime Gedanken machen, was aber mit der Lebensgeschichte, also mit der Biografie des Propheten, selbstverständlich zusammenhängt. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala ausgerechnet diese arabische Halbinsel ausgewählt? Selbstverständlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat Macht über alle Dinge. Und er hat auch die Macht, einen Propheten in Sibirien zu entsenden. Er hätte auch Macht gehabt, einen Propheten in Sibirien zu entsenden und diesem Propheten zum Sieg zu verhelfen und dazu zu bringen, seine Botschaft über die ganze Welt zu verbreiten. Das ist für Allah ein leichtes. Aber Allah hat aus einer bestimmten Weisheit und für eine bestimmte Lehre den letzten Propheten auf der arabischen Halbinsel entsandt. Was sind diese Lehren? Und darüber sollte man sich als Muslim Gedanken machen, und ihr werdet inshallah gleich sehen, wie viele schöne Lehren wir daraus für unser Dawa, für unseren Aufruf zum Islam ziehen können. Und ich habe insgesamt 10 Punkte aufgeschrieben. Davon hängen insgesamt zwei Gründe hängen mit Ibrahim, dem Vater der Anbiya, zusammen. 5 Gründe hängen mit den positiven Eigenschaften der Araber zusammen. Weil bestimmt hat Allah diese positiven Eigenschaften, bestimmt hat Allah extra den letzten Propheten in ein Land entsandt, wo diese 5 positiven Eigenschaften zu sehen sind, damit wir uns selber mit diesen 5 positiven Eigenschaften schmücken und diese positiven Eigenschaften annehmen. Dann ein Grund, der mit der Sprache zusammenhängt, und 2 Gründe, die mit den negativen Eigenschaften der Araber, insbesondere zur damaligen Zeit, zusammenhängen. Ich fange an mit den ersten 2 Gründen, die mit dem Propheten Ibrahim alayhi salatu wasalam zu tun haben. Die Kaaba in Mekka ist das erste Haus, was für den Gottesdienst auf der Erde erbaut wurde. Ibrahim alayhi salam hat dieses Haus mit Ismail zusammen aufgebaut. Der Ort Mekka war vom Tag 1 heilig gewesen. Dieser Ort war vom ersten Tag an heilig gewesen. Auch wenn Ibrahim a.s. nachher noch eine Dua über diesen Ort ausgesprochen hat, aber dieser Ort ist der heiligste Ort der Welt. Deswegen ist auch das Gebet in der Moschee in Mekka 100.000 Mal mehr wert als an einem anderen Ort. Aber hier ist das erste Haus für die Ibadah gebaut worden, durch Ismail, und durch Ibrahim a.s. Übrigens, manche Gelehrte sagen auch, dass sogar Adam der Erste ist, der dieses Haus gebaut hat. Aber wenn man detailliert in diese Beweise hineinschaut, dann wird einem normalerweise klar, dass was die meisten Gelehrten gesagt haben, dass der Erste, der das Haus gebaut hat, richtig aufgebaut hat, Ibrahim mit seinem Sohn Ismail ist. Hier muss man eine Sache noch betonen. Wenn jemand mal in Mekka gewesen ist, dann sieht er heute diesen Hijr Ismail. Das ist dieser Halbkreis. Man hat hier den schwarzen Stein. Dann geht man hier weiter und kommt hier ein kleiner Halbkreis, in dem man auch drin beten kann. Und dann kommt hier der Rukn Yemeni und dann hier wieder der schwarze Stein. Dieser Halbkreis gehört ursprünglich zur Kaaba dazu. Und deswegen darf man auch, wenn man Tawaf macht, wenn man also Umrundung der Kaaba macht, darf man nicht da durchgehen, weil dann hat man die Kaaba nicht wirklich umrundet. Früher ging das bis nach oben, aber als die Kaaba einmal kaputt gegangen ist, ja, hatten sie zur damaligen Zeit nicht das Geld gehabt, das wieder hochzubauen, ja, weil die wollten damals, die Araber, nichts von Riba nehmen. Und dann ist das nachher so geblieben, auch zur Zeit des Propheten, wie gesagt. Das erstmal dazu. Hier ist das erste Haus für die Ibadah entstanden. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Ibrahim und Ismail, die haben die Riten der Hajj dorthin gebracht. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, insbesondere wenn wir heute mit Orientalisten reden oder mit Islamhassern. Christliche Missionare beispielsweise, evangelikale Missionare, da kommt immer der Vorwurf, ha, schaut mal, die Muslime, die praktizieren heidnische Riten, heidnische Gottesdienste, die beten die Kaaba an und die verrichten Riten, die verrichten gottesdienstliche Taten, die Araber, die heidnischen Araber, die Götzendiener schon praktiziert haben. Ja, dass sie zum Beispiel nach Arafat rausgehen, dass sie nach Musdalifa rausgehen, dass sie die Opfertiere schmücken, dass sie Tawaf machen, ja, Tawaf um die Kaaba machen, das heißt, diese Umdrehung um die Kaaba machen. Warum? Weil tatsächlich die Götzendiener, die Araber, die es getan haben. So, wie antworten wir jetzt darauf? Weil wir haben gesagt, ein Grund, warum wir die Sira studieren wollen, ist was? Wir wollen sie studieren, um die Religion zu verteidigen. Wir wollen sie studieren, um die Religion zu verteidigen, um das Leben des Propheten a.s. zu verteidigen. So, was sagen wir denen? Wir sagen ihnen, das, was ihr erzählt, ist falsch. Beziehungsweise ist nur ein Teil der Wahrheit. Ja, es stimmt, die Araber haben diese Riten teilweise auch durchgeführt. Aber es gab erstmal einige Unterschiede. Wie zum Beispiel, dass die Leute von Mekka, die Quraysh, nicht nach Arafah hinausgegangen sind. Da waren sie sich sozusagen zu schön für. Und natürlich, vor allen Dingen, dass die Götzendiener 360 Götzen um die Kaaba herumstehen hatten. Aber diese Riten, die korrekt gewesen sind, von wem waren die? Die korrekt gewesen sind, die waren von Ibrahim und Ismail a.s. Von Ibrahim und Ismail a.s. Was hat der Prophet gemacht? Er hat die Riten, die noch original von Ibrahim und Ismail gewesen sind, genommen, weiter praktiziert, weiter gelehrt. Und die Riten, die falsch waren, was hat er mit denen gemacht? Die hat er abgelehnt. Die hat er gelassen. So, welche Weisheit steckt in diesen beiden Punkten für uns? Welche Weisheit lernen wir daraus? Wir lernen daraus, so wie der Prophet Friede und Segen mit ihm immer zur Grundlage zurückgegangen ist, zur Grundbotschaft zurückgegangen ist, so müssen wir auch zur Grundlage zurückgehen. Das ist zum Beispiel, was Sheikh Albani immer bevorzugt hat und immer betont hat. Tasfir wa Tarbiya. Tasfir, das heißt sozusagen das Reinigen der Lehre von den Dingen, die mit der Lehre nichts dazu haben. Dann Tarbiya, Tarbiya, lehren, unterrichten, das richtige Unterrichten und Lehren. Das erstmal dazu, zu diesen zwei Eigenschaften. Das heißt, wir müssen immer wieder zurückkehren zur Botschaft, zur Quelle. Ja? Das lernen wir schon aus dieser Herangehensweise des Propheten, die mit dem ersten Haus und mit den Hadsch-Riten, den Pilgerriten zu tun gehabt haben. Diese Lehre müssen wir hier rausziehen. Jetzt kommt das Nächste, die nächsten Eigenschaften, aus denen wir was lernen. Die guten Eigenschaften der Araber. Man hört immer von so vielen negativen Eigenschaften. Ja, sie haben so viel Alkohol getrunken und sie waren in Prostitution versunken und haben Kriege miteinander geführt und so weiter und so fort. Aber diese Eigenschaften, diese 1, 2, 3, 4, 5 guten Eigenschaften, haben diese negativen Eigenschaften praktisch ausgewogen. Und was lernen wir daraus, dass wir uns mit diesen Eigenschaften unbedingt schmücken müssen? Und wir müssen versuchen, unsere Kinder schon so zu unterrichten und zu erziehen. Erste Eigenschaften. Die Araber waren sehr standhaft. Sehr geduldig. Warum? Weil das ein hartes Leben war. Das war ein hartes Leben, insbesondere dort in Mekka, an dieser Stelle. Ja? Allah hat diese Menschen ausgewählt. Er hätte auch andere Menschen auswählen können, weil diese Menschen besonders standhaft waren, weil sie ein raues Leben geführt haben. Sie haben ein raues Leben geführt. Es gab dort wenig Wasser. Es gab dort einen Brunnen und der wurde sogar zugeschüttet und erst vom Opa des Propheten, Abdul Muttalib, beziehungsweise Shayba, weil eigentlich ist sein Name Shayba, da kommen wir später noch drauf, also Abdul Muttalib, von ihm wurde er wieder nach Jahrhunderten wieder ausgegraben. Das heißt, Ismail a.s. war eigentlich, beziehungsweise seine Mutter Hajar, die erste, die diesen Brunnen ausgegraben hat, beziehungsweise sogar Jibril. Und dann war die ganze Zeit ein Stamm, der hieß Jurhum aus dem Jemen, waren die Führer über Mekka. Und als die von einem Stamm namens Khuza'a rausgeschmissen wurden, ja, hat Jurhum diesen Brunnen verschüttet, diese Quelle verschüttet, sodass sie keiner mehr gefunden hat. Erst Jahrhunderte später hat Abdul Muttalib durch einen Traum diese Quelle wieder gefunden. Aber auf jeden Fall, um zu sagen, das war ein hartes Leben von harten Leuten. Das heißt, diese Botschaft braucht harte Leute. Braucht Leute, die standhaft sind. Und deswegen dürfen wir unsere Kinder nicht zu unselbstbewussten Weicheiern erziehen. Ja? Der nächste Punkt ist, sie waren sehr mutig gewesen. Sie waren sehr mutige Menschen. Die waren vielleicht in verschiedenen Dingen total unorganisiert und schwach und zurückgeblieben, aber die waren unheimlich mutig. Beispielsweise, ich gebe ein Beispiel von einer Geschichte, von einer Überlieferung. Safiya bin Abdul Muttalib, die Schwester von Hamza ibn Abdul Muttalib, die Schwester von Hamza, bei der Schlacht von Khandaq kam ein Jude von Banu Qurayza und wollte schauen, bei den Muslimen, wie sie untergebracht sind, wie ihre Lage ist. Die haben sich sozusagen, die Frauen und Kinder, die haben sich in einem Hort sozusagen versteckt. Als diese Frau ihn gesehen hat, diesen Mann gesehen hat, ist sie rausgegangen, eine Frau, und hat ihn mit einem Knüppel totgeschlagen. Das heißt, das waren mutige Leute gewesen. Und das ist die Überlieferung. Deswegen müssen wir mutige Leute sein. Und das ist nur ein Beispiel. Man könnte jetzt hunderte Beispiele vom Mut der Araber bringen. Aber wir lernen daraus, Allah hat absichtlich seine letzte Botschaft unter einem Volk gebracht. Als erstes ein Volk, das diese Botschaft verbreiten sollte. Und dieses Volk hatte die Eigenschaft des Mutes. Deswegen müssen wir uns auch mit Mut schmücken. Das ist leider in der heutigen Zeit eine verlorene Tugend unter sehr vielen Muslimen geworden. Mutig sind leider sehr viele Muslime nur am Arbeitsamt, wenn es um 5 Euro kämpfen geht bei der AGE. Ja? Aber wenn es um die zur Religion stehen geht, da ist man der Erste, der sich verkriecht und noch nicht mal Pieps sagt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Der nächste Punkt ist die Großzügigkeit. Diese Botschaft, um verbreitet zu werden, braucht die Großzügigkeit. Die Sahaba, wenn sie in bestimmte Länder kamen, um den Islam zu verbreiten, sie wurden nicht als Besatzungsmacht wahrgenommen. Das ist sehr wichtig auch für euch in der Dawah, das zu erwähnen. Die wurden nicht als Besatzungsmacht wahrgenommen. Die Länder, die sie erobert waren, waren zum allergrößten Teil Länder, die vorher von den Sassaniden, den Persern, und den Byzantinern, den Römern, erobert wurden und unterdrückt wurden. Als die Sahaba kamen, sie waren großzügig. Und um die Botschaft zu verbreiten, braucht man nicht nur Mut, nicht nur Geduld und Standhaftigkeit, sondern auch Großzügigkeit. Zum Beispiel mal jemanden einladen. Oder auch Großzügigkeit, um die Botschaft zu verbreiten. Dauermittel, Dauermethoden, Duat unterstützen, Leute unterstützen, die in Länder gehen und dort die Botschaft beibringen. Als die Muslime Marokko erobert haben, die Berber erobert haben, haben sie Leute dorthin geschickt, natürlich auch mit Geld, die dort die Menschen unterrichtet haben. Wenige Jahre später waren diese Menschen bereit, Andalus zu erobern. Warum? Weil es Duat gab, weil es Prediger gab, aber diese Prediger gab es auch nur durch Großzügigkeit, durch Leute, die die unterstützt haben. Das heißt, die Großzügigkeit ist ein wichtiger Punkt zur Verbreitung des Islams. Und übrigens, Uthman ibn Affan, diese Eigenschaft, die ihn so groß gemacht hat, war seine Großzügigkeit, war sein Spenden auf dem Weg Allahs. Denn jeder hat andere Talente. Der eine ist ein Kämpfer, der andere ist ein Denker, der andere ist ein Redner. Der eine ist jemand, der mit Geld die Botschaft in Islam unterstützt. Und Uthman ibn Affan, diese Tat, die den Unterschied bei ihm gemacht hat, war seine Großzügigkeit, seine Selbstlosigkeit beim Spenden, vor allen Dingen bei der Schlacht von Tabuk. Da hat der Prophet a.s.w. danach gesagt, مَا دَرَّ أُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ. Uthman wird nichts schaden, was er nach diesem Tag macht. Der nächste Punkt ist die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit. Die Araber waren im Allgemeinen sehr ehrliche Menschen gewesen. Und das war bei ihnen eine Eigenschaft, die absolut niederträchtig war. Und ich sage euch, das ist sowas von wichtig bei der Dawah. Weil wir müssen wissen, das ist jetzt der Pol, die Quelle der Dawah ist jetzt hier die arabische Halbinsel. Diese Leute brauchen Eigenschaften, um die Botschaft verbreiten zu können. Und das ist die positive Eigenschaft, die man unter den Arabern insbesondere gefunden hat. Ein Beispiel dafür, Abu Sufyan. Wie gesagt, man könnte viele Beispiele bringen. Abu Sufyan, als er noch kein Muslim war, stand er vor Heraklius. Und Heraklius, und er sagt bei dem Hadith, Heraklius stellt ihm einige Fragen. Und er sagt, ich habe mich geschämt, weil hinter mir meine Leute standen zu lügen. Und deswegen habe ich genau die Wahrheit gesagt, weil er sich geschämt hat. Genau, weil er hat ihn vor allen Dingen über den Propheten Frieden Segen mit ihm gefragt. Und da hat er sich geschämt. Das heißt, das war bei ihnen etwas absolut Abscheuliches. Und deswegen müssen wir unsere Kinder zu ehrlichen Menschen erziehen. Bei uns beispielsweise ist es so, unsere Feinde, unsere Widersacher, die sagen trotzdem, ja, aber die sagen wenigstens die Wahrheit, die sogenannten Salafisten. Die sagen wenigstens die Wahrheit. Mit dem kannst du dich unterhalten. Der nimmt kein Blatt vom Mund. Der sagt genau, Punkt 1, 2, 3. Steht im Koran, steht in der Sunna, stehe ich hinter. Interessiert mich nicht, ob sich die ganze Welt versammelt. Boom. Ach, und das ist eine Wirkung, die in die Herzen geht. Und übrigens, wenn jemand unehrlich ist, das ist etwas, was meistens das Unterbewusstsein des anderen mitbekommt. Es sei denn, wir haben es mit einem Menschen zu tun, der ein geübter Lügner ist. Weil meistens kriegt das Unterbewusstsein das mit. Weil man redet nicht nur mit den Worten, sondern man redet auch mit der Mimik und mit der Gestik, ja, und mit dem Inhalt. Und wenn man lügt, widerspricht sich meistens Gestik, Mimik, Inhalt und Tonfall des anderen. Und das nimmt das Unterbewusstsein wahr. Aber wenn du hinter deiner Religion stehst und von vornherein keine Angst hast, weil du sagst, das ist die Wahrheit, Und ich muss die Wahrheit nicht dem anderen anpassen. Der andere muss sich der Wahrheit anpassen. Und wenn er die nicht annimmt, dann ist er der Verlierer. Da bist du automatisch ehrlich und hast eine viel ehrlichere Ausstrahlung. Das heißt, die Ehrlichkeit war eine ganz wichtige Eigenschaft der Araber. Die fünfte positive Eigenschaft, jetzt siebtens, also die siebte Eigenschaft insgesamt, war, dass sie treu zu ihren Versprechen waren, zu ihrem Wort gestanden haben. Zum Beispiel, ich gebe nur ein Beispiel, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ich habe eben schon gesagt, er hat den Brunnen vom Semsem wiedergefunden. Und als er diesen Brunnen von Semsem ausgegraben hat, nachdem er diesen Traum gehabt hat, er hat ihn mit seinem Sohn Al-Harith, er hatte zu diesem Zeitpunkt nur einen Sohn Al-Harith, als er ihn ausgegraben hat, kamen die anderen von Quraysh und haben gesagt, ey, wir wollen auch Anteil haben an dem Brunnen. Abdul Muttalib ging es nicht darum, dass die anderen auch davon trinken dürfen. Die dürfen davon trinken, aber er wollte, dass er die Autorität über diesen Brunnen hat. Über das, beziehungsweise über die Quelle. Es kam zu einem Streit. Im Endeffekt, das ist eine lange Geschichte, und ich möchte die kurz zusammenfassen. Abdul Muttalib hat zu Allah gebeten, das heißt, die hatten schon an Allah geglaubt, aber die haben sich Götzen genommen, dass, wenn er insgesamt 10 Söhne bekommt, weil damals war die Kraft, die Stärke deiner Familie gewesen. Wenn du viele Söhne hast, eine große Familie hast, die können dich beschützen, dass er einen Sohn für Allah opfern wird. Einen Sohn für Allah opfern wird. Und was ist passiert? Allah hat ihm tatsächlich 10 Söhne gegeben. Und am Ende kam es dann dazu, wie gesagt, ich will das kurz zusammenfassen, die Geschichte, ich werde da später nochmal inshallah darauf eingehen, dass er seinen Sohn Abdullah schlachten musste, weil er das Allah versprochen hat. Und er hat kein bisschen gezögert, seinen Sohn zu schlachten, aber dann kamen andere von Quraysh dazwischen und haben gesagt, hör mal, du bist ein Führer unter deinen Leuten, wenn du das machst, wird das zu einem Brauch unter den Arabern, mach das nicht, ja, sondern wir gehen zu einer Frau, ja, die sozusagen eine Wahrsagerin ist, wie gesagt, die waren ja noch keine Muslime gewesen, und wir schauen, ob es eine Lösung gibt. Und daraus ist dann entstanden, dass man eine bestimmte Blutschuld gibt. Und er hat dann als Blutschuld, anstatt seinen Sohn zu schlachten, hat er 100 Kamele geschlachtet. Aber er war ganz am Anfang absolut entschlossen, hat keine Sekunde gezögert, seinen Sohn zu opfern. Seinen Sohn zu opfern. Abdullah, den Vater des Propheten, a.s. Und das ist übrigens wieder eine andere Art von Weisheit, weil diesmal im Nachhinein, und da werden wir auch noch inshallah drauf kommen, ein Zeichen für die Araber, und deswegen nennt man den Propheten auch den Sohn der zwei, die geschlachtet werden sollten, nämlich Ismail, sein Vorfahre, und Abdullah, sein direkter Vorfahre, sein Vater. Das heißt, diese Eigenschaften, mit denen müssen wir uns schmücken. Geduld, Standhaftigkeit, Mut, Großzügigkeit, Ehrlichkeit und Versprechen halten. Das sind die Eigenschaften, die positiv waren unter den Arabern, die den Unterschied gemacht haben. Wenn wir uns mit diesen Eigenschaften schmücken, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, wenn wir den Koran und die Sunna richtig praktizieren, dass wir diese Botschaft auch auf der ganzen Welt verbreiten und nach vorne bringen. Das heißt, trotz all ihrer schlechten Eigenschaften wurden sie aufgrund dieser guten Eigenschaften ausgewählt. Und dies zeigt, wie wichtig diese Eigenschaften sind. Nächster Punkt, die arabische Sprache. Eine Weisheit ist die arabische Sprache. Natürlich hätte Allah auch den Islam helfen können in einer anderen Sprache. Aber insgesamt ist die arabische Sprache die stärkste Sprache. Eine Sprache mit sehr vielen Vokabeln und sehr vielen Feinheiten. Jetzt wirst du dich fragen, was nützt mir das? Was nützt mir das? Das nützt dir Folgendes als Weisheit für unsere jetzige Zeit. Wenn ihr die Schritte der Kolonialherren seht, dann seht ihr, dass ihre Hauptschritte immer waren, die Muslime von der arabischen Sprache wegzubringen. In Ägypten haben sie neben den Azhar-Schulen, säkulare Schulen, säkularistische Schulen aufgebaut, um die Menschen von der arabischen Sprache wegzubringen. In all diesen kolonialisierten Ländern hat man versucht, Schulen aufzubauen, ja, in denen eine ausländische Sprache nach vorne gebracht wurde, zum Beispiel Französisch oder Englisch. Es ist nicht falsch, Französisch oder Englisch oder irgendeine Fremdsprache zu lernen, absolut nicht, aber nicht auf Kosten der arabischen Sprache. Das ist sehr wichtig. Um die Menschen von der arabischen Sprache wegzubringen, denn glaubt es mir, die arabische Sprache ist so reich. Ihr müsst euch nur mal von einem Scheich, der die Sprache kennt, Tafsir anhören von Surat an-Nas, die 114. Sura. Warum sagt Allah hier Rabb? Und warum sagt er dann Malik? Und warum sagt er dann Ilah? Und so weiter, von der Sprache her. Es ist Wahnsinn. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, wir müssen die arabische Sprache pflegen und unseren Kindern beibringen. Und ich gebe hier einen Tipp für die Leute, die hier wohnen, weil das manchmal nicht ganz einfach ist. Einen Tipp. Und zwar, normalerweise sollen die Kinder nicht viel Fernsehen gucken. Das ist richtig. Aber in unserer Situation ist es was anderes und wir haben sehr viele positive Erfahrungen damit gemacht, wenn man gute Programme für Kinder raussucht auf Hocharabisch. Wenn sie als kleine Kinder anfangen, glaubt es mir, die schauen sich jeden Tag ausgewählte Filme an, die werden die arabische Sprache richtig gut lernen und wir haben damit persönliche Erfahrungen schon gemacht. So, das dazu. Jetzt kommt die nächste Weisheit, warum die Araber ausgewählt wurden. Jetzt werdet ihr denken, was soll das sein? Jetzt kommen die negativen Eigenschaften. Die Araber wurden als völlig schwach und rückständig angesehen. Jetzt wird jemand fragen, was ist denn die Weisheit dahinter? Die waren völlig schwach und rückständig. Heißt das, wir müssen völlig schwach und rückständig sein? Nein! Sondern hierin liegt was? Hierin liegt ein Beweis für das Prophetentum. Wie war es vorstellbar, dass ein kleiner Haufen von Gläubigen unter völlig rückständigen und schwachen Menschen innerhalb von nicht mal 30 Jahren es schafft, die zwei Weltmächte der damaligen Zeit, nämlich, ich wollte gerade sagen, die USA und die Sowjetunion, aber so ist das zu vergleichen, Byzantinien und die Sassaniden bzw. Rom und Persien zum Wackeln zu bringen. Und Ibn Hazm sagt dazu, gäbe es keinen Beweis für das Prophetentum, außer die Sira, außer das Leben des Propheten, so würde es reichen. Es ist völlig unvorstellbar. Das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, in 30 Jahren wird Luxemburg, USA, Russland und China erobern. So ungefähr ist das. Die werden sich so entwickeln und so fortentwickeln. Das ist unmöglich. Und das ist eine Weisheit. Hätte nämlich Allah den letzten Propheten unter die Byzantiner entsandt, ja, und der wäre Führer unter den Byzantinern geworden, da wäre das gar kein Wunder, dass die die Welt erobert hätten oder den Islam so verbreitet hätten. Oder unter den Persern. Ja. Und deswegen heutzutage die Orientalisten, die wollen jetzt, um das zu kaschieren, sagen, den Propheten gab es gar nicht. Das ist die ganz neue Herangehensweise, die gab es noch nie in der Geschichte. Zum Beispiel ein gewisser Jensen aus Holland, ein Orientalist, ist der Erste, der mit diesem Schwachsinn kam. Dann weiter angeführt von Mohammed Kalisch in der Universität von Münster, die Universität im Studium für islamische Theologie, beziehungsweise für Islamverfälschung. Ja, es gab den Propheten gar nicht historisch. Absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Warum? Weil das Leben des Propheten, wenn man es richtig betrachtet, ein Beweis für sein Prophetentum ist. Der letzte Punkt ist, die Araber waren völlig unorganisiert. Und der Prophet hat sie organisiert. Der hat das erste Mal Reihen gebildet beim Kampf. Welche Weisheit steckt darin für uns? Die Weisheit, die darin für uns steckt, ist, wir sind momentan unorganisiert. Aber wenn der Prophet a.s.w. es geschafft hat, die Muslime zu organisieren, dann können wir die Muslime auch organisieren, nicht weil wir so gut sind wie der Prophet a.s.w., sondern weil wir die Botschaft des Propheten a.s. unter uns haben, Koran und Sunnah.